dann habe ich gemerkt, hey, ich habe jetzt so, ich glaube, 50 bis 100 Euro Nachsteuern Cashflow im Monat. Und ich so, boah, das ist geil. Davon brauche ich jetzt nur noch 100 Stück mehr oder 200 und dann hole ich mir erstmal ein Turbo S. Wenn jemand mal sein Mehrfamilienhaus gekauft hat, zum Beispiel hier, wo wir gerade sind in München, irgendwie in einer Münchner schlechten Lage für 2 Millionen und 10 Jahre wartet, ist es fast garantiert, dass das Haus 3 eher 4 Millionen wert ist. Und das verändert halt Leben. Wenn es mal um 10, 5, 15, 20 Millionen geht und ich komme mit dem Ferrari, ist es meistens besser, als ich komme mit dem Twingo, weil einfach der Käufer sagt, oh Gott sei Dank, der kann sich's leisten.
Kinzel Mindset. Dein wöchentlicher Arschtritt.
Hast du gerade eine Stunde Zeit? Neues Podcast-Format. Der Tobi ist da. Warum er sagt, er ist Harry Potter? Das würdest du in diesem Podcast sicherlich mitbekommen. Wie eine Narbe entsteht, das kriegst du auch mit. Aber warum dieser Harry Potter? Wahrscheinlich der geilste Shit im Bereich Finanzen und wie ich mit Finanzen umgehen kann, wird, vielleicht sogar schon ist und Europa vor ihm zittern muss, weil seine Cashflow-Konferenz definitiv eins sein wird, was Europa erschüttern lässt. All das besprechen wir heute im Podcast. Deswegen nimm dir die Stunde Zeit, mach die Ohren auf und dann das, was du gehört hast, umsetzen. Das ist ein ganz entscheidender Part, aber davon hörst du jetzt mehr. Viel Spaß beim neuesten Podcast. Boah, wir haben wieder so viele Gäste momentan bei mir im Podcast, dass es spannend ist, mit einzelnen Menschen mal drüber zu philosophieren, was sie denn so tun. Und ich habe heute Tobi da. Ich würde behaupten, dass die meisten, die irgendwie in meiner Bubble rumspringen, auch in seiner Bubble rumspringen. Spätestens dann, wenn es ums Thema Immobilien geht. Aber bevor ich über die Gäste immer groß rumlabe, müssen die sich selber vorstellen, weil wenn ich labe, dauert das viel zu lang. Deswegen hau einfach mal raus, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich?
Ja, ich bin Tobi. Ich werde häufig Harry Potter genannt, wenn die Frisur nicht so ganz sitzt und die Brille passt, weil das häufig so aussieht. Ich habe viele witzige Sachen schon gemacht. Ja. Am meisten wollen die Leute über meinen Nachtclub reden, weil das für die Leute die interessanteste Szene ist. Da geht es dann um Fragen wie Gewalt, Sexualität, Drogen, Kriminalität. All die Sachen finden die Leute ganz spannend.
Das ist wie bei mir, wenn ich sage, ich habe Jungs und Mädels für mich laufen. Ne?
Ja, richtig. Das passt dann in gewisser Art und Weise zum Nachtleben. Mit dem Bereich hatte ich nichts zu tun, zum Glück. Das kann man schon mal vorwegnehmen, weil deswegen hatte ich auch keine Bandenkriminalitätsprobleme. Das ist die nächste Frage. Irgendwie war das so das Erste, was ich gemacht habe nach dem Abi. Da habe ich es erstmal richtig fett Schulden gemacht, fast insolvent gewesen, war eine schlimme Zeit. Dann habe ich Cashflow gesucht und angefangen mit Immobilien und dann habe ich Instagram zufällig gefunden. Ich war es erst TikTok tatsächlich und dann hat sich das so entwickelt. Und dann war ich halt irgendwann Fulltime-Immobilienmensch, wo ich jetzt heute bin, genau, in Kurzform.
Es ist wirklich eine sehr, sehr krasse Kurzform. Vielleicht für dich als Hörer jetzt, warum ist Tobi da? Also wir haben einen gemeinsamen Aufschlag zu einem Thema, das er auch noch macht. Er macht die Cashflow-Konferenz. Das ist, ich glaube, die größte Konferenz, ich glaube, das wird sogar so sein, zum Thema Finanzen, ich würde sagen, also Deutschland oder mindestens Europa?
Ja, Deutschland auf jeden Fall. Ich habe Europa nicht gecheckt.
Ich würde sagen Europa.
Interessanterweise, es hat jetzt nichts damit zu tun, aber die ganze Finfluencer-Welt, die gibt's im Ausland nicht so wie in Deutschland. Mhm. Also das ist in Amerika noch, aber sonst Europa, Spanien ein bisschen, aber sonst haben die anderen Länder das nicht so stark. Also wir haben da einen sehr starken Trend in Deutschland. Und deswegen kann es schon sein, dass das Größte ist. Aber jetzt bleiben wir mal erstmal in Deutschland. Ja. Also reicht ja erstmal für die erste Runde.
Genau, und für unseren ersten Aufschlag war es ja auch sehr spannend, weil wir haben eine ähnliche Attitüde, wenn es ums Thema Telefonieren geht. Wir haben beide ein relativ großes Ego und dieses Ego ist beim ersten Telefonat aufeinander geknallt, weil ich sage, hey, ich bin der Jörg, ich komme auf deine Konferenz. Ja, ich weiß, wer du bist, aber ich weiß nicht, ob du kommen sollst. So ungefähr war das Telefonat, ja. Dann haben wir so ein paar verkäuferische Themen miteinander abgeklatscht und haben dann gemerkt, okay, wir können beide kommunizieren, das funktioniert. Und dann ging es in den nächsten Step und jetzt haben wir uns darauf geeinigt, dass ich dann doch auf deine Bühne darf und da freue ich mich auch sehr drüber, weil es schon... Das ist schon auch für jemanden, der in der Branche ist, schon eine Ehre, da zu sein. Also das finde ich schon gut.
Ich habe das total unterschätzt tatsächlich. Und die Geschichte ist, dass in dem Moment, wo ich so eine Bühnenpräsenz habe, auf einmal die Wahrnehmung der Menschen ist, dass ich viel schlauer bin. ich kriege einen Vorsprung. Ob das wirklich so ist, ist natürlich dann immer die Frage. Aber ich habe das bei mir selber gemerkt, durch Bilder oder so, wo man halt dann diese Bühne hat. Und dann haben wir natürlich, wir sind ja also strategisch organisiert. Das heißt, du hast einen Fotograf von hinten, von oben, von der Seite, von vorne. Das heißt, du hast aus allen Richtungen Fotos und dann sieht man halt mal 2000 Leute oder 3000 oder wie auch immer. Und das hat einen so großen Effekt gehabt, was ich sehr spannend fand, weil, ja, hätte mich jetzt ehrlich nicht so gejuckt, aber ich hatte vorher nicht so Bilder. Ich hatte mit dem Handy halt selber Bilder von irgendwelchen Vorträgen. Und das hat tatsächlich den allergrößten Effekt gehabt, dass Leute da eine Kompetenz mit quasi denken, die vielleicht auch nicht da ist, aber die wahrscheinlich schon da ist, weil sonst wäre die Person nicht auf der Bühne.
Hört sich ja auch an, ne?
Ja, und es ist total spannend gewesen, das zu beobachten. Mhm. Und was auch spannend war, dass die Leute, obwohl es ein Finanzevent ist, hatten wir einen sehr hohen Frauenanteil,
ja,
was ich cool fand. Wir kämpfen auch immer sehr für weibliche Speakerinnen. Das ist gar nicht so leicht teilweise, weil die andere Themen haben als Männer. Die haben meistens Kinder.
Ja.
Dann kriegen sie manchmal auch welche. Also wir hatten letztes Jahr wahrscheinlich 3 Ausfälle, weil gerade quasi der Prozess der Geburt irgendwie kurz bevorstand oder lief. Und das hat ein Typ natürlich nicht. Das macht es natürlich wesentlich einfacher für den zu sagen, ja, ich komme. Mhm. Oder er muss nicht planen, weil er nicht 3 Kinder hat. Es gibt eine sehr erfolgreiche Immobilieninvestorin aus Berlin, die Indra. Mhm. Die hat 3 Kinder und das ist einfach viel zu managen.
Ja, ja,
die hat selber noch über 70 Einheiten. Mhm. Und die ist dieses Jahr aber zum Glück dann auch dabei. Aber das ist eine spannende Beobachtung gewesen von der Cashflow Conference tatsächlich. Mhm. Und sehr positiver Mindset. Also irgendwie entspannte Leute, keine Konkurrenz. War irgendwie nett einfach.
Wie lange machst du es schon?
Ja, fast 12 Monate jetzt. Nee, also die initiale Geschichte war, ich war beim OMR-Festival und dann war halt der Westermeier so auf seiner 2000 Meter breiten Bühne.
Aha.
Und ich denke so, geile Bühne. So eine brauche ich auch. Und also für Currently, wir können nachher kurz drüber sprechen, was wir machen und die Idee dahinter ist. Und dann dachte ich so, wer bucht mich jetzt? Und dann dachte ich, gar niemand. Also juckt sich ja niemand für mich. Dann habe ich gesagt, ja, okay, dann mache ich halt die Bühne selber. Und dann wollten wir mit so einem 2000-Personen-Event starten. Das hat dann wegen der Location nicht so gepasst. Und dann mussten wir es immer größer machen. Dann waren es irgendwann so 5.000, 6.000. Und ja, das war dann eben der erste Aufschlag. Die Idee kam irgendwie so. Also im Mai waren wir bei der OMR 24 und irgendwann im November haben wir gesagt, hey, wir machen so ein eigenes Event.
Mhm.
Und dann haben wir ziemlich lange rummachen müssen, bis wir die Location klargezogen gekriegt haben. Mhm. Und dann hatten wir im April bis Juni Zeit, das zu bewerben, weil wir dann erst den Vertrag gekriegt haben. Das war sehr, sehr knapp, war echt schon auch ein bisschen schwitzen. Und wir haben halt 6 Monate lang schon erzählt, dass wir das Event dort machen.
Ja, ja.
Und wir haben gebucht und es war wirklich seit langem mal wieder ein Business Case, wo ich gesagt habe, boah, das war auch anstrengend, das ganze Team an Bord zu behalten, weil die hatten natürlich Schiss. Und die haben alle schon innerlich aufgegeben. Mhm. Und habe ich gesagt, hey, die Option, dass es nicht stattfindet, gibt's einfach nicht. Also diese 100%iges Commitment, was ich immer wieder merke, was in manchen Situationen braucht, das war da hilfreich. Genau, und jetzt das zweite Jahr halt.
Mhm.
Das ist also nicht so altes Event.
Mhm. Ja, es ist, ich denke auch zu dem anderen Thema, was du normal machst, nämlich Immobilien, so ein bisschen volatiler, würde ich jetzt fast sagen. Immobilien ist ja so gesettelt bei so Immobilieninvestor und hey, und das ist ja so ein bisschen kreativ. Ich meine, das passt dann wieder zu einem Nachtclub, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, es ist auf der anderen Seite schon auch ein Real Estate Case, weil wir haben eine Halle und bewirtschaften die. Das heißt also, wir sind leider nicht der Halleneigentümer, wobei ich gar nicht genau weiß, wie geil der Business Case Messe ist.
Mhm.
Die steht häufig leer. Mhm. Wenn sie vermietet ist, ist sie sehr teuer vermietet, ja. Aber sie hat auch sehr viel Technik und also es ist schon viel Arbeit, so eine Messe.
Mhm.
Also
ich weiß gar nicht, ob eine Stadt mit einer Messe wirklich Geld verdient, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die München-Messe wird dafür Dienstgeld, aber in Nürnberg zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mal Bayern nehme, schwierig.
Also ich weiß, dass die, also zumindest die GmbHs der Messe Stuttgart nicht profitabel sind.
Ja, genau.
Zumindest nicht offiziell.
Ja.
Die haben sehr hohe Mietzahlungen, die irgendwohin verschwinden. Keine Ahnung, was die da machen, die das Stuttgarter.
Das ist typisch Immobilienthema halt.
Aber,
Mietzahlungen verschwinden irgendwann. GmbH außenrum 15% Körperschaft, da kann man mal Mietzahlungen verschwinden lassen, das geht.
Das sind wir fast eher bei deinem Thema, bei GmbH, genau, Körperschaft und Strukturierung. Genau. Ja, aber in Frankfurt weiß ich es nicht, da kenne ich die Leute noch nicht gut genug. Aber es ist, glaube ich, aufgrund dessen, dass wir in der Finanzhauptstadt Europas sind, schon eher wahrscheinlich, dass die Messe auch ganz gut läuft, weil einfach da viel Traffic ist und so.
Ja. Aber man muss schon ein bisschen verrückt sein, wenn man sowas macht, ne?
Immer wieder, ja. Also wir hatten vor einer Weile mal so ein Meeting mit unserem Team und dann haben wir halt so, ja, wir haben so einen ziemlich tiefgehenden Prozess gemacht. Wir sind einmal im Jahr im Offsite mit der ganzen Company, sind irgendwo in Mallorca oder auf irgendeiner bisschen Insel im Januar, irgendwas Wärmeres, damit die Leute ein bisschen gut drauf sind und ein paar Tage Sonne kriegen. Und da haben wir Company Values neu gestrickt und das machen wir eigentlich jedes Jahr, die zumindest zu challengen. Und dann haben wir sie alle neu aufgesetzt. Und dann hat eine Mitarbeiterin gesagt, hey, aber ein Value fehlt noch, Tobi. Welcher? Ja, Wahnsinn, weil du bist wahnsinnig.
Mhm.
Da habe ich gedacht, eigentlich geil, ja, wahnsinnig finde ich was sehr Positives.
Ist Vollgas, ja, ist
aber,
auch so.
Aber es ist nicht so leicht öffentlich kommunizierbar, weil ich kann nicht sagen, als Aktiengesellschaft, unser Core Value ist Wahnsinn. Weil das ist ja immer sehr negativ. Also da denken alle an die Psychiatrie und die Zwangsweste oder sowas.
Das ist wie verrückt. Ich meine, denken die auch dann. Aber verrückt heißt ja nichts anderes als verrückt von der Masse, weg von der Masse. Und der Wahnsinn ist ja, ich meine, Wahn ist ja auch nichts. Das ist ja nur von der Masse nicht definierte Denkgrößen.
Ja.
So würde ich jetzt mal einen Wahn definieren.
Das Wort Sinn ist ja noch drin, das ist ja was Gutes.
Ja, genau, das macht ja auch noch Sinn.
Ja, und das fand ich ganz spannend. Und es ist immer so, dass ich glaube, sich das ableitet von Kernmotiven. Und eins meiner Kernmotive ist Abenteuer.
Mhm.
Und mir macht es halt Spaß, wenn Sachen auch entstehen. Und wenn da irgendwie was wächst und wenn da irgendwas passiert. Also diese ganzen, ja, Neudeutsch Ventures sind einfach immer spannend. Mhm. Und ich muss mich da echt im Zaun halten, nicht mehr zu machen, weil ich schon pro Tag 30 bis 100 Geschäftsideen theoretisch habe. Mhm. Macht aber keinen Sinn. Mhm. Also ich habe viele Sachen schon gemacht und ich lerne Step by Step, mich zu fokussieren und weniger zu machen.
Ach, das. Ich muss also aus meinem Leben jetzt mal, ich bin ein bisschen älter als du, ne? Ich kann sagen, in der Sekunde, wo ich mich zu sehr auf einen Part fokussiert habe, habe ich einen Spaß verloren. Also ich glaube, dass wenn man so unterwegs ist und sagt, so, man hat lustige Ideen und möchte die umsetzen, dass es ja auch einem Lebensenergie gibt. Also von daher ist die Frage, ob ein Fokus immer der richtige Part ist. Ne?
Durchaus, ja. Wie soll ich sagen, ein Freund von mir, der macht auch Triathlon, der hat heute was gepostet, irgendwie so die Passion finden im Schmerz. Und als Unternehmer, ich meine, also manchmal läuft es viele Jahre gut, aber dann kommt irgendwas, was nicht vorhersehbar war. Ja. Und auf einmal ändern sich die Bedingungen so extrem, dass es nach außen hin vielleicht so aussieht, als ob es ja jetzt halt okay läuft, aber nicht krass. Aber in Wirklichkeit ist man 2 Zentimeter vom Ende oder schon 1000 Meter drüber. Mhm. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch was ganz Wertvolles daran, weil das immer wieder ein bisschen challenge und auch weiterentwickelt, weil nachher sehe ich Leute nicht wegen Unternehmen scheitern oder wegen Produkten oder so, sondern nur, weil sie sich persönlich nicht schaffen, irgendwie.
Ich sage, Aktivität zu erhalten und entsprechend die Aktivität hochzuhalten und dann persönlich sich weiterzuentwickeln.
Was ja auch wehtut.
Was wehtut. Ich meine, ich habe morgen einen Vortrag, ich bin morgen auch auf einer Bühne. Ich bin zweimal in dem Jahr auf der Bühne. Morgen bin ich beim NF Mentoring Day und halt dann bei euch.
Ja, cool.
Und morgen geht es um das Thema halt auch, was ist das wirklich Relevante im Business? Mhm. Und die Leute fragen ja immer, gibt es ein Geheimnis im Bereich Geschäft, Business? Und ich sage, naja, du kannst alles runterbrechen auf diesem Erdball. Die Frage, ob ein Unternehmen funktioniert oder nicht, hat nur mit Aktivität zu tun, mit nichts anderem. Also wie oft bekommst du dein Produkt, deine Dienstleistung verkauft an andere Menschen? Und wie groß ist es im Endeffekt skalierbar? Und dann ist die größte Gefahr auch die größte Chance. Die größte Gefahr ist nämlich, wenn ich jetzt KI zum Beispiel nehme, und die größte Gefahr ist, dass du die KI nimmst und das, was du bisher getan hast, durch die KI multiplizierbar öfter machst. Weil dann wirst du dich ersetzen. Die KI wird dich ausradieren, weil du einfach nicht mehr gebraucht wirst. Wenn du die KI aber nimmst, um Prozesse, die bisher da waren, zu vergrößern und gleichzeitig ein neues Geschäftsfeld oben drüber setzt, also dich als Mensch weiterentwickelst und den nächsten Step gehst, dann kann dich eine KI nie ersetzen, weil du immer einen Schritt voraus bist. Mhm. Und das ist, glaube ich, so die größte Gefahr im Unternehmertum an sich, dass du in dieser Komfortzone hängen bleibst. Und wenn du dann aus der Komfortzone mal in die nächste Komfortzone gehst, dann erkennst du, okay, scheiße, ich muss etwas tun, was ich vorher nicht getan habe und es tut ja weh. Mhm. Also die Aktivität ist eine andere und eine neue und du dann sagst, ah, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und so kommt dieses, ja, muss ich ja gar nicht, ich brauche ja nicht das nächste Auto, ich brauche nicht das, muss ja nicht größer werden, mir geht's ja schon gut. Und das ist so der erste Step nach hinten. Unternehmertum ist halt rein nach vorne entwickelt und nicht nach hinten. Wenn du nach hinten gehst, stirbst du.
Ich liebe das, womit du angefangen hast. Im Endeffekt hast du gesagt, man muss viele Steine umdrehen. Mhm. Die Grundlage von jedem erfolgreichen Unternehmen ist ja nachher, dass es seine Produkte verkauft. Genau. Und da kann man das so schön reden, wie man will. Nachher werde ich meine Produkte verkaufen. Die CFC, also die Cashflow Conference, die verkauft Tickets. Die Currently verkauft perspektivische Immobilientoken. Mhm. Du verkaufst Unternehmensstrukturierungen, die sinnvoll Geld anlegen kann. Mhm. Und das hat ja einen großen Mehrwert auch. Und ich glaube, viele sind sich auch nicht darüber bewusst, was sie da machen und warum sie es machen. Und deswegen können sie es auch häufig nicht so gut verkaufen.
Ja, genau, weil
ich finde Verkaufen auch ein schwieriges Wort, weil oft ist es gar nicht Verkaufen. Oft ist es eher, ich finde, jemand, der hat eine Nachfrage und ich habe das Angebot und das matcht. Mhm. Und das Verkaufen wird immer so negativ konnotiert und ich finde es kein schlimmes Wort, aber die meisten denken da irgendwie falsch drüber. Weil es geht ja gar nicht darum, per se was zu verkaufen, sondern es geht darum, hey, ich schaffe einen Mehrwert, mein Mehrwert hat einen Wert und du kaufst diesen Wert ab.
Genau. Also klassisches. Ich habe mit Verkaufen gar kein Problem. Ne? Das ist gut, wenn wir kommen aus der Branche beide. Du hast ja mal Finanzdienstleistungen gemacht. Und von daher sind wir sicherlich anders mindset-technisch mit dem Verkaufensthema umgegangen. Ja, trotzdem ist die Frage immer zum Beispiel, ich frage Menschen, was ist eigentlich Vertrieb? Und viele verwechseln Vertrieb mit Verkaufen. Also für mich ist Vertrieb nicht das Produkt verkaufen. Das ist nicht Vertrieb. Vertrieb ist die Einstellung zu der Thematik, dass du täglich dafür sorgen musst, dass Menschen überhaupt etwas kaufen können. Mhm. Also sprich die Frage, wie weit bist du bereit, deine Aktivität in etwas zu stecken, was Menschen zu dir bringt. Ja, das ist Vertrieb für mich. Also wenn dein Nachbar noch nicht dein Produkt hat oder dein Auto fährt für das Autohaus, wo du arbeitest oder nicht den Staubsauger hat oder nicht die Finanzdienstleistung, dann hast du die verkehrte Einstellung zu Vertrieb. Weil deine Arbeit muss sein, den erstmal in dein Netzwerk zu holen, gar nicht mal zu verkaufen, sondern erstmal für dich die Einstellung zu haben, mein Nachbar ist ein potenzieller Kunde.
Und dafür gibt's ja neue gute Wörter wie Education. Ja. Weil ich sag mal so, es ist relativ klar, wenn ich mein Immogame-Account hat im Monat ungefähr 1 Million Reichweite. Mhm. Das schwankt mal. Manchmal sind es 200.000, wenn ich anscheinend schlechte Videos poste. Übrigens, wenn ich nicht gut drauf bin, habe ich weniger Views. Ich merke das. Ja, ja. Dieser Vibe, ja, der kommt durch, der und kommt die Leute, durch, ja, das will ich nicht sehen. Ja, ja. Und wenn ich voll energetisch bin und die anderen mitreißen und die merken, ah, oh, geil, da gibt's Energie. Mhm. Weil alle Leute brauchen ja auch Energie und das ist ja auch was Schönes. Ich bin ja auch gern mit energetischen Menschen zusammen. Dann funktioniert es gut. Aber ich erreiche halt die Leute und ich laber die voll mit Immobilien die ganze Zeit. Und die meisten würden nicht bei mir eine Immobilie kaufen, das ist aber auch egal, darum geht's mir auch gar nicht, sondern die kaufen halt irgendeine.
Genau.
Und das, also für mich ist es auch schön, weil das einen großen Unterschied macht, weil wenn jemand mal sein Mehrfamilienhaus gekauft hat, zum Beispiel hier, wo wir gerade sind, in München, irgendwie in einer Münchner schlechten Lage für 2 Millionen und 10 Jahre wartet, ist es fast garantiert, dass das Haus 3 eher 4 Millionen wert ist.
Ja, ja.
Und das verändert halt Leben.
Das verändert, das nimmt nur ein Leben, das kann Familien verändern.
Ja, oder Generationen auch, ja. Und das finde ich eigentlich ein ganz nice Aspekt daran.
Ja. Du hast vorhin gesagt, wir müssen mal über dein Thema reden. Lass uns mal über dein Thema reden. Was machst du alles insgesamt? Weil die Menschen kennen wahrscheinlich dann Instagram-Kanal, vielleicht, ich weiß nicht, YouTube vielleicht. Die Cashflow-Konferenz wird noch bekannter, als sie jetzt vor einem Jahr war. Ne? Du machst es ja erst seit 12 Monaten, dann kann man noch wegen Luft. Aber die ist ja schon die größte in Deutschland. Also von daher, mal gucken, wo die Reise hingeht.
Ja.
Aber was machst du denn noch? Also was ist so für die Menschen, die jetzt deine Front sehen und mal dahinter gucken wollen, mach mal den Vorhang auf.
Also im Endeffekt, angefangen hat es mit dem sagen wir mal, Thema Finanzdienstleistung. Dann habe ich aus Versehen einen Club aufgemacht. Der ist erst sehr schlecht gelaufen, dann sehr gut. Den gibt es heute noch. Der ist in Stuttgart.
Der
ist erst Pure, jetzt heißt der Wonders. Mhm. Und inzwischen haben wir einen Geschäftsführer, der da mit dabei ist, der das ganze Ding managt. Und ich hatte in meiner Jugend, um ein paar Schritte davor zu gehen noch, mein Opa hat eine Firma gegründet, mein Vater hat die dann übernommen. Und wie es Leben so spielt, hat er Multiple Sklerose bekommen und hat ein bisschen auch geistig die Kontrolle verloren. Und dann ist das Ding halt vor die Hunde gegangen. Da war ich so 12. Als er das realisiert hat, hat es ihm so den letzten Schub gegeben. Dann ist er halt gestorben. Und dann standen wir da. Und dann war nicht mehr viel da. Es war eher negativ. Und es hat dann schon viele Jahre gedauert, kommend von 10 Autos in der Garage und einem Boot in Südfrankreich, in Cap Ferrat, hin zu, hey Mama, kriege ich ein Kaugummi an der Kasse? Und sie, geht nicht. Mhm. Und das war, der Kontrast war krass, aber sehr wertvoll. Und daraus kommend habe ich den Zustand irgendwie so verinnerlicht, dass ich immer Cash haben will. Mhm. Und da kommt auch dieses Cashflow-Thema bei mir her. Und das Nächste zu Cashflow für mich ist Immobilien. Mhm. Immer gewesen, weil das was ist, was konstant Cashflow produziert. Und ich sage immer, Cashflow ist King, Cash ist King, Cashflow ist Kinger. Mhm. Weil da kommt immer wieder neues Geld, was unter Umständen Probleme löst. Mhm. Versus einmal Geld, das dann irgendwann halt verbraucht ist. Und für mich macht es mathematisch einfach keinen Sinn. Und das heißt, ich wusste schon immer, dass ich Immobilien machen will, hatte aber nie genug Kohle und habe dann erstmal, wahrscheinlich keine Ahnung, erstmal habe ich meine Mutter mit 16 angefangen, da reinzuzwingen, dann mein Bruder, ist für beide nicht so schlecht gelaufen und irgendwann mit 24 konnte ich mal die erste Wohnung kaufen, das war so 2-3 Jahre, nachdem der Club offen war und dann habe ich gemerkt, hey, ich habe jetzt so, ich glaube, ich kann es nicht mehr genau sagen, ist 50 bis 100 Euro Nachsteuern Cashflow im Monat und ich so, boah, das ist geil. Davon brauche ich jetzt nur noch 100 Stück mehr oder 200 und dann hole ich mir erstmal ein Turbo S. Inzwischen finde ich GT3 besser, weil das irgendwie konstanter ist. Ein Turbo ist mir zu lahm irgendwie und zu Opa, das ist so S-Klasse, aber das ist individuell. Jeder darf es für sich entscheiden, für die Hate-Kommentare. Und da ist es so ein bisschen entstanden und dann hatte ich halt irgendwann viele Wohnungen und dann habe ich das erste Mal eine Wohnung geflippt und dann haben wir mit der ersten Wohnung, das war dann mit einem Geschäftspartner schon zusammen, hatten wir vor, 2 Wohnungen, 3 Wohnungen im Jahr zu machen. Mhm. Jeder verdient 200.000 und wir machen Chili Lifestyle. Wir arbeiten 4 Stunden die Woche, das halbe Jahr. Und die andere halbe Jahr sind wir irgendwie Kitesurfen und Paragliden, unsere Interessen. Und also bei mir Kitesurfen, bei ihm Paragliden. Ja, und dann haben wir in der ersten Wohnung 90.000 oder 80.000 gemacht. Und ich so, boah, jetzt bin ich reich. Und dann ging das so weiter. Und dann haben wir im zweiten Jahr 10 gemacht und ein Mehrfamilienhaus. Dann waren es mehr. Dann hatten wir schon über 1 Million Gewinn fast. Mhm. Und dann habe ich gedacht, fuck, ist das viel? Und dann kam aber der Moment, wo wir irgendwie stumpf wurden und dann ging es mal auf 2 oder 3 Millionen Gewinn und dann ging es so Richtung Finanzkrise, Zinserhöhung und dann haben wir irgendwie festgestellt, hey, wir wollen nichts machen, was einfach nur Geld produziert, sondern es muss auch irgendwie einen Purpose haben, in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und wir haben ganz am Anfang schon überlegt, ob wir nicht vielleicht irgendwie so eher Immobilienfondsstruktur irgendwas machen können, aber wollten das nie machen, weil die meisten Immobilienfonds ziemlich mies sind.
Ja, ist in Deutschland inzwischen ja auch schwierig.
Ja, also es ist irgendwie kein Vehikel, was sexy ist. Und ich glaube auch in der Zukunft, außer bei DK und Union Invest irgendwie aber überleben wird. Aber auch
nur, weil die Massen reinschieben können.
Richtig, die haben halt tausend Millionen von Kunden. Und
mit einer Verkäuferherde, die im Endeffekt das machen muss, was sie sagen.
Ja, also und keiner hinterfragt es. Es funktioniert einfach deswegen, klar.
Ach sorry, Jungs in der Sparkasse, das musst du jetzt mal raus.
Ja, nee, das ist okay. Ja, die müssen nur die Finanzierung klar machen, das ist wichtig. Diesen Umstand wussten wir noch nicht so richtig zu umschiffen und dann kam irgendwann Currily und das ist unsere Firma jetzt, das ist quasi unsere zweite Immobilienfirma. Mhm. Das kommt von Recurring Income, also wiederkehrendem Einkommen, weil die Idee für mich schon immer war, ich hätte gern irgendein Produkt, wo ich Geld reinmache und monatlich Cashflow kriege, ohne was zu tun. Mhm. Das, was die ganze Gen Z ja auch haben will, die nur chillen wollen und trotzdem reich sein.
Mhm. Die nächsten Hate-Kommentare sind wieder da. Hallo. Wir bekommen hier keine Hate-Kommentare.
Ich spüre den Vibe. Ja, alles gut. Nee, und es gibt ja auch, also ich verstehe das ja auch. Das macht
übrigens,
auch
ich bin einer der größten Hater von der Generation. Also von daher, alles okay.
Ich mag die teilweise.
Echt?
Ich bin ja selber Millennial. Nach mir kommt Gen Z. Und Alphas, das ist das, was danach kommt, die sind schon wieder ein bisschen anders drauf. Ich sehe in jeder Generation aber auch Chancen für uns. Mhm. Und die wollen es halt. Ich merke es auch, die wollen weniger selber kaufen, die wollen eher irgendwie einfach Geld investieren und davon was kriegen, ja. Mhm. Oder bei Scalable einfach Geld investieren und haben auch ein ETF. Mhm. Die wissen gar nicht genau, dass es ein Neo-Broker ist und die wissen nichts, aber es ist halt irgendwie easy, One-Click-Buy. Genau. Und ich will One-Click-Buy mit Immobilien und Immobilien haben und dann haben wir irgendwann festgestellt, hey, wir könnten es tokenisieren. Dann haben wir da verschiedene Anläufe gestartet, die nicht geklappt haben. Und inzwischen haben wir schon ein Projekt tokenisiert, machen das aber eher intern und haben festgestellt, hey, wir tokenisieren nicht Immobilie, sondern wir tokenisieren GmbHs, weil dann können wir leveragen. Mhm. Bedeutet, wenn du eine Immobilie tokenisierst, das Haus hier, machst du 100 Token draus, ist wahrscheinlich ein Token eine Milliarde wert. Mhm. Wir sind in einer nicht so ganz schlechten Lage. das macht keinen Sinn, weil ich will das Haus ja nicht mit Kapital kaufen, sondern mit Fremdkapital, weil sonst funktioniert das Konzept Immobilie nicht. Und wenn ich in der GmbH packe und die tokenisiere, dann kann ich das machen, weil ich habe nicht die Token im Grundbuch stehen, sondern die Bank, weil die will da rein. So, das war so ein bisschen der Gedanke. Und was wir jetzt machen, ist, wir fangen halt mit einzelnen Projekten an. Da sind dann ganz coole Renditen drauf. Die Leute kaufen einen Token für 5.000, 7.000 Euro pro Stück. Absichtlich nicht die ganz kleinen Tickets, weil die sind mir zu beratungsintensiv hinsichtlich der finanziellen Bildung. Ich habe in dem Prozess festgestellt, Leute mit wenig Geld sind einfach schlecht finanziell gebildet und Leute mit viel Geld sind einfach finanziell gut gebildet. Mhm. Und die Reihenfolge ist nicht, ich habe Geld und dann schlau, sondern ich bin schlau und dann habe ich Geld. Mhm. Die meisten wollen sich irgendwie nicht weiterbilden. Also gut, wenn ihr euch das anschaut, dann ist die Chance, dass ihr finanzielle Bildung aufsaugt, gerade hoch. Genau, und so entwickle ich das gerade Step by Step weiter und das Endbild ist nachher so ein bisschen Apple der Finanzen. Wir haben einen einzigen Token, den kauft man. Da sind alle unsere Bestandsobjekte drin, die regelmäßige Cashflows machen. Und das wird auch ausgeschüttet. Und unter den Bestandsobjekten passieren die Handelsdeals, die hohe Renditen machen. Die Handelsrenditen investieren wir in Bestand. Mhm. Und das schütten wir aus. Das führt dazu, dass wir eine gerade Ausschüttungslinie haben, die wächst versus hohe Volatilität. Weil das wollen wir selber nicht. Ich will ja nicht dieses Jahr 6 Euro pro Token kriegen und nächstes Jahr 4 und dann im Jahr drauf 8 und dann mal 2. Genau. Und das ist so ein bisschen das Konzept Currily, was danach wird. Das heißt, ich gehe aufs Handy, kaufe Token, krieg nächsten Monat Cashflow, hab keinen Bock mehr, verkauf die Token, investiere das Geld in meinen.
Und du hast einen riesen Vorteil, du hast natürlich keine BaFin-Regulierung, ne?
Noch nicht, aber da werden wir hinkommen.
Ja, also man muss dort ganz klar sagen, das ist in Deutschland auch kein Qualitätskennzeichen, wenn die BaFin reguliert. Das muss man, also ich habe die Sparkasse schon gehatet, jetzt hätte ich auch noch die BaFin, da kriege ich wieder was ab. Also ich finde die BaFin halt im Endeffekt der Stempel, den die BaFin auf zum Beispiel so geschlossene Beteiligungen drückt, zum Beispiel nicht relevant, weil die prüfen nichts. Also das ist
nur so ein Produktinformationsblatt.
Richtig.
Das kann ich mir selber ausdrucken und dann muss ein Anwalt unterschreiben. Und
es ist eigentlich unclever, wenn man im Staat die BaFin da in irgendeiner Form noch mit relevant unterbringt, weil das ist einfach wirtschaftlich nicht ertragfähig, weil du hast so hohe Kosten, um das im Endeffekt die Regularien zu erfüllen, die Bürokratie in Deutschland gerade in dem Bereich zu erfüllen. Von daher ist euer Weg, den ihr da geht, über die Token, nicht nur ein cleverer wirtschaftlicher, sondern auch ein cleverer regulatorisch.
Das muss man braucht schon noch sagen. Ein bisschen und wir brauchen auch echt fett Volumen, damit es funktioniert. Wir haben jetzt den ersten im Private Placement gemacht. Wir machen jetzt hoffentlich zu CFC, also Cashflow Conference. Ich muss kurz sagen, weil bei uns im Team geht es schneller, wenn wir CFC sagen. den ersten öffentlichen Ansatz. Und dafür ist natürlich Social Media wieder relevant, weil ich das Ganze ja viel, also es wird auch viel transaktionaler. Ich kann halt auch sonntags ein Stück Immobilie kaufen und muss nicht zum Notar. Und ich habe nicht dieses, es ist ein bisschen wie Handyvertrag. Die Länder, die kein Telefon hatten, Afrika, Südamerika, da gibt es kein Festnetz. Da sind alle sofort zu Handy gegangen.
Sofort zu Handy,
Und ich sage, die nächsten Generationen, die kommen, die wollen auch nicht mehr. Also viele wollen noch, aber das ist ein kleinerer Teil und die sind wahrscheinlich dann auch extremer im Immobilienbesitz. Die haben direkt Immobilien, die kümmern sich drum, die wollen selber die Steuervorteile haben, selber den Leverage, was auch alles so gibt. Aber viele sagen auch, hey, wenn es nachher anstatt 4% Rendite 8 hat oder 7 oder so, und intern ist ein Leverage, der ist ja trotzdem da, der ist bloß nicht so, so sichtbar. Bin ich auch zufrieden, aber ich muss mich nicht drum kümmern.
Ja, es gibt bei dem Thema ja auch, wenn jetzt so die Leute sagen, ja, warum soll ich denn dann die Immobilien jetzt auch in so einem Token, das kann ich alles selber machen. Ich meine, die Frage ist halt, mit was verdienst du das Geld? Also wir haben vorhin dieses Thema gehabt und das wird ja auch ein Thema auf der Cashflow-Conference meinerseits sein. Die Frage ist, mit was verdienst du Geld? Also verdienst du mit dem Produkt das Geld oder verdienst du das Geld halt woanders? Und wenn du jetzt als Hörer dir sagst, ja, warum soll ich das ganze Case da machen, warum soll ich mir das anschauen? Ist der Hintergrund ganz einfach. Wenn du eine Qualität hast, Geld zu verdienen, also sprich, du bist in einem Bereich sehr gut und verdienst ein sehr gutes Geld und dieses Geld setzt du neu ein, dann ist die Frage, wie clever ist es, beim Einsetzen des Kapitals dir so viel Informationen zu holen, dass du es wieder selbst im Endeffekt machen kannst, weil du musst dich ja weiterbilden und dieses Geld auch wieder zu multiplizieren. Das heißt, du würdest in einem Bereich vernachlässigen, nämlich das, was das Geld reinbringt, vernachlässigst du, um das Produkt, mit dem du das Geld anlegst, das du verdient hast, auf ein Level zu bringen, dass du auf dem gleichen Part spielst. Man muss verstehen als Unternehmer oder als Mensch im Allgemeinen, dass es gewisse Bereiche gibt, wo du einfach Menschen dir holen musst, die einfach qualitativ besser sind als du. Dafür zahlst du Geld, aber dafür kannst du das Abfallprodukt mit dem Geld versorgen, das aus dem Bereich kommt, wo du einfach herausragend bist. Und die Menschen, die versuchen, alles wie so ein Trichter in sich zusammenzuziehen, die haben halt dann am Ende nur einen Trichter und halt keine breite Welle, die über einen drüber schwappt. Ja? Du kannst keine Welle erzeugen, indem du im Endeffekt immer kurz mit den Händen klatscht. Und das machst du halt immer nur, wenn du dich auf die einzelnen Themen
konzentrierst. Das ist ein gutes Bild mit der Welle, weil richtig geil ist, wenn man mal in der Welle drin ist und die wird größer.
Genau.
Und das, was du gerade beschrieben hast, quasi das Konzept der Opportunitätskosten, das versuche ich so vielen Leuten zu erklären. Ich kann es gut auf Immobilien machen, auf dein Thema nicht so perfekt, aber die Leute suchen im Internet nach 6, 7, 8% Rendite. Das ist so ich nenne sie Cashflow-Jäger. Cool, grundsätzlich. Aber wenn ich jetzt ein Renditeobjekt im Osten, im Saarland oder im Ruhrgebiet challenge mit einem Objekt in München mit einer Kackrendite von 3,2% und 10 Jahre warte, outperforme ich das Objekt im Regelfall um Faktor 20 oder 30, weil ich habe nicht den Mehrwert von einem Kaufpreis, sondern ich habe die Entwicklung vom Eigenkapital. Mhm. Und der Faktor geht aufs Eigenkapital, weil alle gucken nämlich auf die falsche Kennzahl, sie schauen auf Rendite. Die ist scheißegal. Ja, sie muss irgendwie die Immobilie bezahlen, ich verstehe das schon, aber der wirkliche Faktor ist die EK-Rendite. Da kommt nämlich der Kicker.
Aber weißt du, das Thema ist auch das heißt, es muss die Immobilie bezahlen. Also ich muss dir ehrlich sagen, die Immobilien, die pseudomäßig bezahlt werden durch die Mietrendite, also du hast eine Abschreibung drauf, du hast im Endeffekt eine Miete drauf, das sind genau die Immobilien, wo du kein Invest selber reinstecken musst. Also selbst wenn es 100 oder 200 Euro im Monat sind, das sind meistens die Immobilien, die abkacken. Aus einem einfachen Grund, weil du aus verkehrten Gründen diese Immobilie kaufst. Du musst eine Immobilie kaufen, weil du von der Lage überzeugt bist, weil du davon überzeugt bist, dass die Menschen, die in dieser Stadt leben, auch noch lange da leben, weil im Endeffekt die Infrastruktur passt. Du musst eine Entwicklung sehen, auch innerhalb einer gewissen Region. Und du kannst ja, wenn du in einer Region wie jetzt München, da ist ja wurscht, was du kaufst, der Mietmarkt wird sich nicht ändern auf die nächsten 240 Jahre.
Wesentlich wird er sich ändern nach oben.
Genau, nach oben, ja, aber er wird sich niemals nach unten entwickeln. Wie soll das gehen, ja?
Wenn der Münchner Mietmarkt sich nach unten entwickelt, haben wir eher ein Weltkriegsszenario, dann kannst du auch, dann ist die Immobilie egal, dann musst du erst gucken, dass es was zu essen gibt oder mal ein bisschen Schutz findet.
Genau. Und dann ist der Punkt, wenn ich mich jetzt darauf konzentriere, dass ich eine hohe Mietrendite habe, wo kriege ich eine hohe Mietrendite? Die kriege ich dann, wenn ich günstig einkaufen kann. Jetzt ist die Frage, ob du musst halt ein gutes Händchen haben. Also wenn du eine Region hast, die noch perspektivisch wachsen kann, dann musst du dich mit dem Thema halt mal richtig beschäftigen. Also mal richtig beschäftigen. Weil sonst kaufst du halt irgendwas, was irgendwann wirklich keinen Wert mehr hat. Und die meisten Leute glauben dann immer, ja gut, also dann rechne ich halt meinen Steuereffekt noch mit rein und dann wird es sich schon tragen. Aber es gibt ja noch andere Faktoren. Dein Steuereffekt richtet sich ja nach deinem Income. Und was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel das Income mal nicht mehr so ist wie geplant und das Ding implodiert? Du kannst es dann nicht loswerden, weil die Region halt noch in der Entwicklung ist. Herzlichen Glückwunsch. In München hast du kein Problem, eine Immobilie loszuwerden, weil diese Region ist entwickelt.
Die Leute stehen schon Schlange, bevor du angefangen hast zu verkaufen.
Und da muss man halt einfach gucken, wenn man sich in dem Bereich Immobilien mal so ein bisschen, also es ist überhaupt nicht mein Part, ich bin kein großer Immobilienfan, wir haben zwar sehr viele Immobilien, aber...
Du erzählst, also du kannst es sehr gut, also ich würde dich einstellen als Coach. Ich habe zwar kein Coaching, aber...
Das ist schon mal was.
Du hast die Kernmessage auf jeden Fall verstanden und...
Ich habe meine erste Immobilie 2023 verkauft, 2003 mit 23 in Leipzig, am Arsch der Welt, auf gut Deutsch, deswegen weiß ich, wie sich Regionen entwickeln müssen, damit was rauskommt. Wir haben ganz viele Prenzlauer Berg und so, das da für 2,50 Euro Miete kalkuliert, jetzt sind wir bei 15. Also man muss dann immer gucken, wenn man sowas macht, aber ich persönlich habe keine Freude dran. Also ich hätte an so einem Token zum Beispiel, den du jetzt erwähnt hast, viel mehr Freude, weil ich einfach viel schneller im Endeffekt das Cash wieder zurückholen kann und trotzdem für mich immer noch interessante Rendite generieren mit dem Kapital, als mich jetzt mit einer Miete zu auseinanderzusetzen oder mit einem Mieter, weil der Wasserhahn tropft. Ich habe da echt keinen Bock drauf.
Meine Perspektive ist da auch drauf, ich möchte lieber ein bisschen weniger haben, aber dafür mehr Ressource Zeit. Weil nachher ist das Ziel ja, wie du es beschrieben hast, du hast eine Qualität, die dir Geld verschafft. Dieses Geld nehme ich, das kommt auf die Seite und es fängt an, auch für mich zu arbeiten. Also das Geld arbeitet für mich und irgendwann arbeitet so viel Geld für mich, dass mein aktiver Job überholt wird. Für mich die Definition von reich. In dem Moment, wo mein passives Einkommen, ich nenne das Curry, dafür gibt es nämlich kein Wort, muss man vielleicht ein bisschen, ja, weißt, irgendwann sagen die Leute, hey, wie viel Curry hast du? So wie Google. Hey, Google mal.
Ich merke schon.
Ja, ich denke
groß. Der denkt weiter.
Aber das Ding ist, wenn du halt sagst, hey, wir nennen uns Curly AG und sitzen in Stuttgart, dann bist du erstmal der Herr Klaesens von der Curly AG bei der Bank, jedes Mal. aber irgendwann sind wir mal im Ausland, dann funktioniert es vielleicht. In Indien mal schauen, wobei die immer lachen. Ich habe ein paar Inder, die sehr aktiv sind im Immo-Game auch. Aber der Moment, wo das dann wirklich anfängt zu rennen, das ist, glaube ich, auch das, also das ist auch das, wofür die Cashflow Conference da ist, weil auch jeder Unternehmer, der ist auch genauso das verkackte Hamsterrad wie ein Angestellter oder wie einer mit einem Ferienjob oder ein Selbstständiger, der macht eine Million Gewinn, aber der hat vielleicht auch 3 Autos, ein Haus in Südfrankreich und vielleicht noch einen gewissen Reiseauswurf und vielleicht noch eine Frau, die auch die ein oder andere Handtasche gerne hat, vielleicht noch Kinder, die irgendwas wollen und nachher ist dann trotzdem nicht so viel da. Und wenn der dann aber mal auf ein Level kommt, wo das passiv ist, und für den ist es relativ gesehen genauso schwer für jemanden, der sagt, ich will 1.000 Euro Cashflow im Monat haben, weil der hat ja auch einen sehr hohen Standard. Der könnte den alles runterfahren, aber dann würde er richtig Stress kriegen zu Hause. Und aber diesen Weg zu gehen, den finde ich so schön. Und das ist das Ziel von der Cashflow Conference. Nachher ist für alle das Ziel, hey, ich versuche, passive Einnahmen zu erzeugen. Es ist abgesehen davon für Deutschland auch sehr relevant, weil wenn wir 8.000 Leute haben, die finanziell unabhängig sind, sind es 8.000 Leute, die viele Hunderte, wahrscheinlich eher Milliarden Euro an Investments und Assets haben, die Bruttoinlandsprodukt tätig sind. Also es ist einfach eine gute Sache, glaube ich, wenn viele Leute das erreichen. Ja. Plus das, was du vorher angesprochen hast, KI wird manche Jobs ersetzen, wenn man das nicht gut macht. Ich glaube, dein Job zum Beispiel, das ist so ein High-Level, so spezifischer Job, da wird es das unterstützen und besser machen.
Ja.
Aber jetzt nimm mal den Basic-Vertriebler im Callcenter. Ich habe einen Kumpel, der macht es in Amerika. Dem seine KI hat erst nur den Vertriebler gut gelaunt gemacht. Also du konntest da halt pumpig reinsprechen und die KI hat aus dir einen fröhlichen Vertriebsmitarbeiter gemacht. Inzwischen gibt es keinen Mitarbeiter mehr. Die KI-Stimme, ich habe mit der telefoniert, das ist so krass.
Ja.
Die Basics, ich verkaufe jetzt, keine Ahnung, einen Handyvertrag am Telefon, ich brauche keinen Mensch dafür.
Ja. Also da kann ich aus meinem eigenen Leben was erzählen, wir haben ja mit Unternehmen X, also ich bilde ja die Branche, also wenn du jetzt bei Telis bist oder Tekis oder wie auch immer, oder Swiss Life Select oder so, ich bilde ja diese Menschen aus mit unserem Wissen zu Wirtschafts- und Unternehmensberatern. Die können zu mir kommen, kostet 10.000 Euro im Monat, haben wirklich viele Anfragen und diese Anfragen müssen durchtelefoniert werden. Jetzt ist es, mein Max kann glauben, sitzt natürlich noch da und telefoniert teilweise Leute ab. Hätte ich auch was anderes zu tun. Also haben wir gesagt, wir holen uns eine KI. Und ich habe dann gesagt, also die KI ist so krass, dass ich gesagt habe, wir müssen die KI den Menschen darauf hinweisen, dass sie nicht bei mir telefonieren. Also das ist wirklich unfassbar.
Und trotzdem raffen es manche nicht, oder?
Ist schwierig, ja. Also wir haben es noch nicht gestartet. Wir werden es wahrscheinlich launchen in einem, sagen wir, 3-4 Wochen, weil wir noch ein paar Sachen ändern müssen.
Sehr spannend.
Aber es ist echt, das ist schon hart. Und ich meine, die KI macht nichts anderes, als dann zu sagen, okay, sie bringen einen dann zu einem persönlichen Gespräch, weil du, wenn du so viele Anfragen hast, ist klar, du musst da dann irgendwie gucken, wie du es abwickelst.
Ja, aber das ist ja auch smart, oder? Das meint, das unterstützt dich ja auch.
Genau.
Und das selektiert vielleicht auch schon ein paar aus, wo man sagt, hey, das hätte eh nicht so gut gepasst, das spart dir Zeit, da hast du wieder 3-4 Termine nicht gemacht.
Und da kommen wir aber zu dem Punkt, weil du vorhin gesagt hast, in meiner Branche ist so spitz. Also ich habe zum Beispiel, auch bei dem Vortrag morgen erzähle ich das, ich habe einen Kunden, der hat Folgendes getan. Also wir legen ja in juristischen Personen, also in GmbH oder AG-Strukturen für die Holding-Kapital an, damit die Gewinne da sind. Dafür nehmen wir meistens Versicherungsprodukte. Produkte, die normalerweise im Privatwirtschaftlichen genutzt werden, weil die in der juristischen Person besser verbuchbar sind. Also die Fehler, die im privaten Bereich vorhanden sind bei den Produkten, die hast du in der juristischen Person einfach
nicht. Ich finde das übrigens sehr spannend, weil als du mir das vorher erzählt hast, habe ich das zum ersten Mal gehört.
Ja, genau, das ist der Punkt, die KI kennt es nicht.
Also ich habe das auch, ich bin ja wirklich tief in der Finanzbranche drin, ich habe das noch nie so gehört.
Wir sind noch, ich glaube, einer von zweien. Das ist das Geile an der Nummer, und jetzt kommt der Punkt, pass auf, die KI kennt das nicht. Also ich habe für Unternehmen X zum Beispiel, wir haben das durchlaufen lassen, wie viel kennt die KI von meiner Ausbildung? Nichts, das ist interessant, weil es keiner macht. So, jetzt kommt aber der Part. Ist ein Mandat, liebe Grüße gehen raus, wenn ihr jetzt hört, weiß er, wer gemeint ist. Ich habe ihm für eine gewisse, wirklich sehr hohe Anlage im Jahr habe ich ihm 2 Produkte angeboten. Part 1 und Part 2. Dann hat er die Dinger, die Policen, oder das Angebot in ChatGPT eingelegt und ChatGPT hat es auseinandergenommen und hat gesagt, nimm das. So. Jetzt hat ChatGPT das auf privatwirtschaftliche Felder runtergebrochen. Ja. Das heißt, die konnte überhaupt nichts anfangen mit juristischen Personen. Ich will damit aber nur sagen, dass das ist ein, das war für den einen eine natürliche Handlung. Also die natürliche Handlung war für diesen, für dieses Mandat, ich nutze ChatGPT, um die Produkte zu auseinanderzunehmen.
Zu challengen zumindest mal.
Genau.
Vor- und Nachteile anschauen.
Genau. Und das ist, wenn das jetzt schon eine natürliche Handlung ist, was ist denn dann in 5 Jahren? So, und da kommt der Part. Und jetzt musst du als Mensch aber überlegen, wenn ich jetzt nicht das On-Top-Wissen hätte gegenüber der KI, würde ich ausselektiert werden. Oder wenn ich anfangen würde, zum Beispiel, also ich konnte dem, der Kunde hatte, das ging ja nicht gegen mich, sondern es ging einfach mein Wissen zu ergänzen. Da ist, finde ich, auch die KI sehr wichtig. Und die wird auch sehr wichtig bleiben. Aber wenn du als Mensch dich nicht weiterentwickelst und das im Kopf hast, dann selektiert dich die KI irgendwann weg, weil das Wissen, dass ich heute im Vorsprung bin, hat die in wahrscheinlich einem halben, dreiviertel Jahr. Spätestens dann, wenn mein Unternehmen X das Wissen einmal mit den Ordnern und mit allem, was da drin ist, wenn es einmal irgendwo online ist, ist vorbei. Die KI hat sofort. Mhm. Und das ist halt ein, du musst als Mensch,
wenn
du...
Ist für Werbung auch geil.
Ja, das ist so, das stimmt. Du musst als Mensch halt auch im Endeffekt gucken, wo sind deine Parts, wo du dich weiterentwickeln kannst. Und dann ist eine Gefahr auch eine Chance, eine sehr große. Aber es ist schon, du musst, egal wie spitz du bist, wenn du heute sagst, ich bin spitz, bist du morgen eins, du bist in den Boden gerammt mit deiner Spitze, von der du gedacht hast, dass sie dich nach oben bringt.
Ich habe auch 2 Beispiele dazu. Also ich habe gestern Morgen, wegen einer Unternehmensstrukturierung überlegt. Und man kann ja inzwischen mit ChatGPT so schön sprechen und sich eine Stimme aussuchen. Und ich bin vom Fitnessstudio ins Büro gelatscht und habe 15 Minuten mit der KI gesprochen. Und bin da auf ein Ergebnis gekommen, wo ich nicht drauf gekommen wäre, was wirklich sehr gut war. Und dann habe ich auch gedacht, Mann, ist das eine geile Zeit, in der wir leben, was man da alles draus machen kann.
Unfassbar.
Und das macht die KI natürlich. Also es ist natürlich geworden, wie du sagst, auch Opis und Omis inzwischen. Mhm. Was sagt ChatGPT? Mhm. Ich habe ein Beispiel, noch ein anderes, wo ich denke, dass die Leute leider noch dumm sind, was das angeht. Ich habe so eine Vereinigung, die heißt Investors Club. Da sind alle möglichen Immobilienprofis drin. Und das ist so ein Closed Network. Und dann sagt mir einer, ja, aber ich will nichts dafür zahlen, weil ich kann ja alles in ChatGPT nachschauen. Sage ich, ja, das ist... Richtig, du hast gar nichts verstanden, du kannst direkt nach Hause gehen. Ich bin dankbar, dass du nicht kommst, weil du passt auch nicht zu den Menschen, die sich weiterbilden wollen, weil ich kann alles Wissen aus ChatGPT holen, außer deinen Sachen. Und ich krieg alles an Informationen, sagen wir es so. Aber ich brauche trotzdem jemanden, der das mit mir in Kontext setzt, mit seiner Erfahrung sagt, warum das und das für mich funktioniert. Wir haben vorher kurz uns unterhalten. Internetsteuerberater, die sagen irgendwas, eine Cayman Island, Dubai, Seychellen-Struktur, die übel geil ist, um 20 Euro Steuern zu sparen, als jemand, der 1.000 Euro Jahresüberschuss macht, mit 800.000 Konstruktionskosten. Mag vielleicht funktionieren, aber es muss immer von der Person dann doch wieder, da gehört so viel dazu, das macht es sehr schwer. Und ich glaube, ChatGPT ist wertvoll, aber der menschliche Kontakt, das Austauschen mit jemandem, der Kompetenz hat und Wissen in diesem Bereich, der ist, ich sehe nicht, dass der ersetzt wird, sondern dass der massiv unterstützt wird. Guck mal, ich mache ein Fachthema.
Ja.
Mich fragt jemand, hey, wie funktionieren Denkmalimmobilien mit der steuerlichen Abschreibung? Sage ich, habe ich vergessen? Gucke ich kurz ChatGPT, 9 Jahre die Abschreibung und dann 6 Jahre geht's weiter. Ich muss es nicht wissen, aber ich werde das in Zukunft automatisch wahrscheinlich auf meine Brille gespielt kriegen, weil das halt eine sinnvolle Unterstützung ist, um einfach Kontext zu machen. Mein Coach nutzt ChatGPT, während er mit mir redet. Ich weiß das. Grüße gehen raus an Klaus. Er kann es leider nur in Online-Sessions machen, weil die Kunden sonst irritiert sind. Aber es hilft ihm, besser zu sein, und es hilft mir, dass ich ein geileres Ergebnis habe. Finde ich gut.
Ja, ist zum Beispiel auch, wir nutzen das auch. Also wir haben auch ein anderes Beispiel. Kunde, ging es um eine Vererbungsstruktur. Mhm. Und dann hat der Kunde ChatGPT bemüht wegen der Vererbungsstruktur von der Firma. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, aber dann machen wir das denn jetzt so, Jörg. Dann sage ich, du, Tobi, liebe Grüße. Wir grüßen gerade sehr viele Menschen.
Das ist okay.
Denk dran, genau das hatte ich dir gesagt ganz am Anfang. Also das war die erste Ursprungsidee, aber wir haben dann festgestellt, dass wenn du das Thema weiterspielst, dann denkst du dran, es hat bei dir nicht funktioniert aus dem und dem Grund. Und wie du schon sagst, das Ersetzen ist nur dann die Situation, wenn du als Mensch das, was du aktuell tust, durch die KI im Endeffekt multiplizieren willst und du selber aber als Mensch nicht bereit bist, eins oben drüber zu gehen. Mhm. Dann wirst du ersetzt. Also zum Beispiel bei dem Thema jetzt mit dem Kunden. Du musst heutzutage nicht mehr um eine Vererbungsstruktur von einem Unternehmen, musst du dich nicht mehr zu einem Rechtsanwalt setzen. Das kann ChatGPT wirklich sehr gut. Geht.
Der Rechtsanwalt in ChatGPT ist auch krass, gell?
Ja.
Wie viele Verträge machen wir mit ChatGPT, die wir nicht mal mehr mit dem Rechtsanwalt machen?
So, pass auf. Jetzt kommt aber der Punkt. Wenn du als Rechtsanwalt dann sagst, ja, das ist ja ChatGPT-Vertrag, sei froh, dass ChatGPT das macht. Was du machen musst, ist Folgendes. Du musst die Übersetzung hinbekommen für den Menschen. Weil die Verträge, die ChatGPT macht, die sind nicht also die sind dadurch, dass ChatGPT manchmal auch das Fantasieren anfängt, also sprich in manchen Bereichen einfach etwas einsetzt, was nicht relevant ist aktuell, sind die nicht für den Normalsterblichen übersetzbar in die Lebenswelt. Und du als Anwalt hast nicht mehr die Aufgabe, dem irgendwelche Pseudo-Geschichten zu erzählen und Paragraphen um die Ohren zu knallen, weil nochmal, dafür kann ich nachlesen und heute halt ChatGPT nehmen.
Ja.
Früher hat man ein Buch genommen, heute nehme ich ChatGPT. Du musst diese Relevanz des Papiers ins echte Leben bringen. Und wenn du das schaffst, dann bist du deutlich besser bezahlt als noch vor 10 Jahren, weil ChatGPT kostet dich 5 Cent. Aber deine persönliches Know-how, du brauchst halt bloß noch eine Stunde, um was zu erklären, statt 20, aber dafür kannst du halt 1.000 Euro verlangen.
Ja.
Und das geht halt bis heute nicht, weil du halt die Paragraphen auswendig kennen musst. Und dann kannst du halt für 20 Stunden jeweils 1.000 Euro verlangen. Das kannst du schon, aber wird halt teuer.
Eben, und du kannst 20 Mal so viel Umsatz machen.
Genau, du kannst halt viel mehr Menschen durchbringen.
Ich glaube, dass die auch besser werden, weil ich sag mal, ich als Rechtsanwalt würde das als Grundlage nehmen. Und ChatGPT macht ja nach wie vor Sachen falsch. Das ist dann meine Expertise, die ich brauche. Genau. Da mache ich die 3, 4, 5 Twitches und Twerks und dann funktioniert das, glaube ich, sehr gut. Also ist auf jeden Fall ein wertvolles Tool, das viel, also ist interessant, was passiert und ich bin auch manchmal beängstigt davon. Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht alle 24 Sekunden das nächste AI-Tool kennen, nutze und einsetze, werde ich überholt.
Ja.
Ich habe gestern was gelesen, dass saying yes, thank you and please zu ChatGPT kostet die 10 Millionen von Dollar jeden Monat.
Mhm.
Na klar, das verbraucht Rechenleistung.
Ja.
Also ist eigentlich also alle freundlichen Menschen sind Umweltverschmutzer, die AI benutzen.
Ja, eigentlich schon.
Habe ich meiner Freundin Verlobten auch vorgeworfen, weil sie das immer sehr freundlich macht. Und dann hat mir einer auf meinen Kommentar auf Instagram reagiert, hat gesagt, ja, aber dafür schlagen mich die ChatGPT-Cyborgs nicht zusammen in ein paar Jahren. Was ich auch verstehen kann, weil ich habe so einen Tesla-Roboter rumlaufen sehen in Amerika. Und dachte so, wie viel PS dem sein rechter Arm wahrscheinlich hat, wenn der mir eine Schelle gibt.
Ja.
Ich sag vielleicht auch danke und bitte. Und beleidige ChatGPT nicht mehr.
Genau. Aber
manchmal hätte ich da schon rein, weil es einfach Kacke produziert.
Echt, ich kann das gar nicht. Ich habe das, mir hat Patrick, also mein
Ich habe aber Respekt vor der AI.
Ja, genau. Also ich persönlich, ich definiere AI schon fast als Mensch. Also ist wirklich verrückt, aber also ich habe da keine Lust, mit der rumzuhaten. Also Patrick hat gesagt, du machst es doch nur deshalb, damit ich irgendwann nicht irgendwie die AI wegradiert. Und ich sage, nee, das ist einfach bei mir eben programmiert. Lass uns mal über deine Konferenz reden, weil das ist ja schon ein wichtiger Part. Ich meine, du hast vorhin gesagt, dass Vertrieb und Verkauf jedes Unternehmen in irgendeiner Form nach vorne bringt. Auch deine Cashflow-Konferenz lebt davon, dass Menschen da hingehen. Sonst ist das nicht die größte Deutschlands oder Europa.
Kauft euch alle Tickets.
Genau, alle Tickets kaufen.
Kauft nicht nur eins, sondern kauft 10 und gebt sie euren Freunden, damit sie nicht arm bleiben, weil sonst müsst ihr alleine auf der Yacht chillen.
Finde ich eine Mega-Werbung. Ja, genau, definitiv. Wer kommt denn alles? Also gut, ich komme.
Du kommst?
Ich komme.
Also ich fange mal so an. Es gibt eine Immobilienstage, die ist natürlich gut besetzt, weil das natürlich mein Home-Turf ist. Mhm. Ich kenne die ganzen Leute und sage, hey, komm rüber, Bro. Und das machen die meisten. Dann gibt es eine Kapitalmarkt-Stage. Das sind die 2 großen Stages, wo auch richtig Traffic ist, weil das natürlich die 2 großen Themen sind. Sagen wir mal, auf der einen Seite Immobilien, dann kommt dieses ganze Aktien-ETFs, also der Kapitalmarkt an sich. Mhm. Das sind die zwei fancy Stages, wo richtig Traffic ist. Dann gibt es eine Business-Stage. Das ist aber eher das Thema, ich kann ja auch mit einem kleinen Geschäft Cashflow machen. Also ich kann sagen, hey, ich kaufe jetzt gebrauchte Möbel im eBay, bereite die zu Hause ein bisschen auf und verkaufe es fürs Doppelte weiter. Ist für mich ein Cashflow-Case, finde ich cool. Kann man mal easygoing anfangen, macht man 1.000 im Monat, auf einmal macht man 50.000, hat festgestellt, geil, ich bin jetzt Unternehmer. Mhm. Und das ist für mich auch eine Art und Weise, um finanzielle Freiheit zu erreichen. Oder ich mache, OnlyFans wurde mir immer verboten, dass wir solche Leute holen, weil das einen schlechten Einfluss hat auf unsere Öffentlichkeit. Aber ist auch ein Cashflow-Case. Oder ich mache, keine Ahnung, Airbnb-Vermietung oder was auch immer. Es gibt ganz viele Online-Modelle oder auch Offline-Modelle nach wie vor, wo ich glaube, damit kann man richtig cool Vermögen aufbauen und auch das machen, worauf man Bock hat, vor allem.
Mhm.
Streamer, Gamer. Es gibt ganz viele geile Sachen, Musikrechte.
Mhm.
Die haben die Leute gar nicht auf dem Schirm. Und dann gibt es noch ein bisschen was im Bereich Krypto, Blockchain, Web 3.0, weil es, glaube ich, auch ein sehr großes Thema wird. Was wird alles passieren? Was wird tokenisiert? Was wird irgendwie online dargestellt? Brauchen wir überhaupt noch einen Notar, weil alles in der Blockchain ist?
Mhm.
Also ganz viele Themen, die in die Richtung gehen. Das passiert auf den Stages. Da sind es mehr frontale Vorträge, hier und da auch Panels, also Diskussionsrunden mit ein paar Experten zu einem Thema. Und was ein geiles Format ist, was wir unterschätzt haben letztes Jahr, sind die Deep Dives, also kleine Räume.
Mhm.
Damals in Stuttgart, damals vor einem Jahr.
Ich wollte gerade sagen, vor Hunderten von Jahren.
Ja, vielleicht falsches Wort vielleicht verwendet. Da hatten wir so gedacht, die sind im zweiten Stockwerk. McDonald's macht nie eine Filiale ins zweite Stockwerk, weil das immer scheiße läuft. Das heißt, niemals Gastro nach oben. Und ich so, ich komme so ein bisschen, hab Gastro-Erfahrung, das ist gefährlich. Und ich dachte, da passiert nichts. Und das waren, glaube ich, 5 oder 6 Räume. Und es war ungefähr so voll wie beim Eminem-Rap-Battle, sage ich immer. Weil die Leute halt Bock haben, wenn zum Beispiel ein Jörg da ist, da sitzen 2.000 im Publikum, Aber wenn der Jörg nochmal eine Session macht, darüber müssen wir noch sprechen, ob du das willst, mit 50 oder 100 Leuten, dann haben die Chance, den anzufassen. Die können vorlaufen und können mal so machen und kurz anfassen oder einfach eine Frage stellen oder den direkten Kontakt suchen. Und das war da auch so, die sind aus allen Nähten geplatzt, diese Räume. Und dieses Jahr haben wir das besser organisiert technisch, sodass die zwar voll sind, aber nicht so, dass 100 Leute Platz sind und 200 auf dem Boden liegen.
Was aber auch geil ist.
Was irgendwie auch geil ist. Ich finde es geil, weil es gibt, für den Zuschauer ist das ein geiles Feeling und für den Speaker noch geiler, weil der den auch eine richtige Anerkennung kriegt, für das er macht und auch die, und feststellt, hey, die Leute wollen hören, was ich zu sagen habe. Und das ist dann, das ist ein cooles Setup, finde ich. Genau, und das ist eigentlich das geilste Format. Alle wollen auf die Mainstage, alle wollen die geilsten Zeitslot. Und sage ich immer, hey, du wirst wahrscheinlich einen größeren Effekt daraus erzielen, wenn du 150 Leute in einem Deep Dive Raum hast, die aber genau deswegen kommen. Die wissen, der ist da, ich muss früh hin, ich gehe schon Deep Dive vorher rein, auf den ich gar keinen Bock habe, obwohl mich, keine Ahnung, Handtaschentrading gar nicht interessiert. Aber ich hoffe,
was
aber
geil ist.
Ich finde es geil.
Mega geil.
Auch Handtaschen verleihen ist auch ein geiler Cashflow Case. Mega geil, weil wie oft brauchst du die Birkin Bag?
Ja, ist so.
Also wenn du nicht in Dubai die nächste russische Frau bist, die damit am Strand liegt und die zerstört, habe ich letztens gesehen, fand ich irgendwie krass, so, aber jeder wie er will, dann hast du die nicht so oft. Und ich glaube, das ist ein geiler Case, ja. Und die zwei Sachen sind eigentlich so die Main Parts. In der Mitte von dem ganzen Ding ist so ein Expo-Ground, wo die ganzen Leute halt sind. Also nicht alle, aber viele, wo man sie findet und ansprechen
kannst
kann.
Kannst du schon außer mir jetzt Gäste sagen? Hast du da schon?
Ja, klar. Also fangen wir bei den Immobilien an. Da sind die üblichen Verdächtigen da, wie ein Gerald Hörhahn, einen Matthias Baerbaum.
Übrigens, liebe Grüße gehen raus. Wir folgen uns gegenseitig. Haben wir sie noch nie persönlich kennengelernt. Übrigens.
Ja, das werden wir ändern.
Ja, genau.
Ist ein sehr amüsanter Kerl.
Ja, klar.
Also mir gefallen seine Vorträge gut. Ich habe sehr laut und sehr hart gelacht. Wer ist da noch so unterwegs?
Baerbaum kennen die meisten mit mir 40, ne?
Also, ja, das genau.
Ist so. Und einem Kallinen. Sorry, wir müssen über die Farben diskutieren. Und meine Innenfarbe ist schwarz. Ich sag's dir gleich vorweg.
Ihr könnt ja eure Kallinens aneinander reiben auf der Cashflow-Conference. Ja, ihr könnt euch ein Parkhaus reservieren. also jetzt, das sind ein paar Namen. Die Jungs von Immocation sind da. Die sind ja auch nicht weit von hier, sind auch hier München-based. Das ist auch immer schön, weil das eine sehr große Community ist und eine sehr gute Community und sehr interessante Leute auch. Auf der Kapitalmarkt-Stage hüpfen Leute rum, wie einen Philipp Hopf. Oder
das, wenn du immer live hören kannst, dann geh da hin, weil das ist schon ein geiler Typ.
Ja, ich finde auch, also die machen interessante Sachen und unabhängig davon, dass sie einen sehr erfolgreichen, ich glaube, den erfolgreichsten Podcast in Deutschland haben, also wirklich krass, haben sie ein Produkt, was, glaube ich, sehr gut funktioniert. Ich habe letztens ein Video gesehen von Torben Platzer, wie er versucht hat, das quasi so, hey, ich teste jetzt, ob das überhaupt funktioniert. Und er hat es leider nicht hingekriegt, dass es nicht funktioniert. Und das fand ich eigentlich ganz, ganz schön zu sehen.
Ich finde bei Torben aber geil, dass er halt auch zeigt, wenn es dann nicht funktioniert.
Ja, richtig. Aber sonst würden die Leute ihm nicht folgen.
Stimmt. Torben hat mich ja in dieses ganze Social Game gebracht.
Ah, interessant.
Ja. Der ist auch bald da wieder zum Podcast, freue ich mich auch drauf.
Ja, nee, der ist auf jeden Fall nicht bei uns.
Leider, ja.
Ja.
Aber er kann auch zum Thema Kapital nichts sagen. Sorry, Tom.
Dann
zeigt er mich.
Aber er kann was dazu sagen, weil das Thema, was er macht, ist auch Cashflow-relevant, weil sein YouTube-Kanal allein schon Cashflow produziert.
Volle Lotte.
Und ich finde es auch einen geilen Case. Jemand hockt zu Hause, ohne das werten zu meinen, ich mache das ja auch, und labert halt in die Kamera irgendwelches Zeug rein und kriegt dann halt 12.000 Euro von YouTube im Monat. Finde ich viel geiler, als irgendwo zu sitzen und irgendeinen langweiligen Job zu machen. Dann hocke ich lieber zu Hause in meiner Badehose und trinke Chai Matcha Latte. Und
kennt ihr euch?
Nee.
Torben, wenn du das jetzt hörst, ne, und du sagst hier dann hier auf die Cashflow, dann einfach mal ganz kurz hier. Liebe Grüße.
Genau. Gerne, ja. Und das ist das, was da stattfindet, ja. Und Florian Homm, Otte, sind interessante Leute da.
Wirklich,
und es ist auch kontrovers und das ist, glaube ich, auch immer gut, weil dann kommen halt auch Statements und auch Gedankenanregungen und dann überlegt man, glaube ich, auch nochmal anders, wenn man das von den Leuten hört, die schon mal gemacht haben.
Und du musst ja auch nicht Unternehmer sein, sondern du musst im Endeffekt ein Interesse haben, im Endeffekt Geld zu verdienen durch unterschiedliche Wege, vielleicht durch, wie du schon selber sagst, das Cashflow durch die Fenster reinfliegen zu lassen in irgendeiner Form. Also wenn du jetzt sagst, okay, du hast da Interesse an dem in Frankfurt da dich mal zu berieseln zu lassen und aus dem Berieseln dann wirklich einen Salzstreuer zu machen, der auch Geschmack produziert.
Dann und dann irgendwann den Großen beim Italiener.
Richtig. Ja. Mhm. Dann buch jetzt, ab wann kann man Tickets buchen, geht schon?
Sofort.
Ist schon, ne?
Ja, am besten schon jetzt in den Ticketshop gehen, den Podcast pausieren, bevor du ihn an 20 Freunde schickst und mit 5 Sternen bewertet hast. Und
perfekt.
Ja, anders geht's nicht. Ja. So funktioniert es. Also die Online-Währung für Ja, das, was funktioniert, sind gute Bewertungen.
Übrigens, er hat, die Kollegin, Frau Arnold, hat mir vorher noch gesagt, denken Sie dann bitte den Podcast bewerten lassen. Hier 5 Sterne und so und hier bei YouTube am besten schöner Kommentar und bla bla bla. Was man halt dazu, es ist tatsächlich, ich sage das immer wieder, das ist die Währung von den Menschen, die den Podcast machen. Wir geben hier umsonst unser Wissen auch raus, wir beide auch. Und natürlich alle anderen, die den Podcast auch machen. Und das ist dann das, was man dafür im Endeffekt zurückgibt, dass man dann halt auch mal seine Wertschätzung äußert in irgendeiner Form.
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, du schaust auf YouTube jetzt gerade diesen Kanal, denk dran, dass die wenn du nur mich hören möchtest, ne, weil du sagst, die Gäste reden zu viel oder so, keine Ahnung.
Kann passieren.
Wobei, also wirklich herausragende Themen, die du da rauspfeifst. Und deswegen freue ich mich auch so drauf auf den Tag in Frankfurt. Wenn du sagst, okay, ich only alone, ja, das ist so, ich bin da eher so bei Spotify unterwegs. Aber das hier ist ja so unser YouTube-Format. Aber nachdem du ja selber sagst, du bist Harry Potter, ich wollte immer mal Harry Potter bei mir auf dem Podcast.
Ja, ich warte auf den Brief. Ich will endlich nach Hogwarts eingeladen werden. Okay.
Vielleicht fehlt die Narbe, wir müssen mal gucken. Vielleicht sollten wir mal Boxen geben.
Also ich sag mal kurz eine Story zu der Narbe. Mein lieber Geschäftspartner, der Fabian Ulrich, wir sagen den ganzen Namen, hat in einer Nacht, kurz bevor der Club eröffnet hat, es lustig gefunden, Eiswürfel gegen meinen Kopf zu werfen in einer Diskothek, in einer Fremden. Und leider war in diesem Eiswürfelkübel auch noch ein gebrochenes Shotglas drin. Das hat auch mich schön. Dann hier getroffen.
Auch gut.
Und dann lief sowas mein Auge runter und dann tropft sowas auf den Tisch und ich denke so, oh, das ist Blut. Und dann gucke ich mit meinem Handy und denke so, hey, nicht aller Ernst, jetzt habe ich so eine Narbe. Und dann hatte ich hier so eine Narbe für ein paar Tage.
Okay.
Und da war es extrem. Also ich muss sagen, im Nachtleben war das pro Abend so. Ich war die ersten 7 Jahre jede Nacht da, also Freitag, Samstag. Wurden mir so 5 bis 10 Mal ins Gesicht gegriffen und die Brille runtergenommen. Hey, Harry Potter!
Echt?
Da hatte ich noch so eine schwarze und die Haare waren ein bisschen länger. Dann sah das noch krasser aus. Und als das war, da war es vorbei.
Okay.
Da hätte ich Autogramme verkaufen können.
Aber du hast den Club deswegen noch, oder was?
Nee, ich habe den noch, weil man einen Club nicht verkaufen kann und der auch irgendwie das Anfangsszenario war.
Aber es ist ein richtiger Nachtclub, also es ist kein Striplokal.
Nein, es ist einfach nur ein Club, die Leute kommen und tanzen.
So ist wie P1 so hier in München.
Ja, ich würde sagen, das P1 ist natürlich noch wesentlich berühmter als wir.
Der Geschäftsführer ist demnächst auch im Podcast hier.
Ja, perfekt. Und ich glaube, es ist einfach auch ein Riesenunterschied, ob ich Stuttgart oder München bin. Der Stuttgarter hat ja per se einen kleinen Minderwertigkeitskomplex gegenüber München.
Echt?
Und der geht, ja klar. Und alle aus Stuttgart gehen gerne in München feiern, einkaufen und essen. Und in Stuttgart ist eher so, ich zeige mein Auto nicht. Mhm. Das wird aber hier auf der Maximilianstraße dann intensiv gezeigt. Mhm. Oder auf anderen einschlägigen Straßen. Ich bin nicht local genug, dass ich nicht weiß, wo man hier so rumswaggt mit seinen Karren. Ich kann es dir Stuttgart sagen.
Genau.
Aber es ist schon so. Die Stuttgarter gehen nach München die ganze Zeit. Und ich glaube, dass einfach München auch ein internationaler Standort ist. Also da hast du einfach auch, wenn du, das muss nicht nur ein Club sein, aber der Wasen ist größer als die Wiesen.
Mhm.
Aber was ist bekannter?
Ja, das wissen die meisten nicht mal.
Ohne Frage. Also das steht außer Frage. Jetzt gerade eben ist bei uns wieder Frühlingsfest. Das ist 3,5 Wochen lang. Das ist ein Riesenteil. Gibt's hier in München gar nicht. Aber ist trotzdem wesentlich unbekannter.
Ja, der Stuttgarter an sich. Ich habe viele Kunden in Stuttgart. Die sind alle sehr zurückhaltend.
Ja, weil das bei uns geratet wird. Wenn du bei uns, also wenn ich zu einer Immobilie hinfahre und mein G63 vor die Tür stelle und dann kommt der Kollege mit einem 3er BMW, wird der sehr wahrscheinlich den Zug machen, nicht ich.
Echt?
Ja, weil es einfach nicht so gut funktioniert. Das dreht sich ab einer gewissen Gebäudekategorie.
Mhm.
Wenn es mal um 10, 5, 15, 20 Millionen geht und ich komme mit Ferrari, ist es meistens besser, als ich komme mit Twingo, weil einfach der Käufer sagt, oh Gott sei Dank, der kann sich's leisten.
Okay.
Ob er das kann oder nicht.
Spannend, ich hatte gestern ein Mandat da, auch hier liebe Grüße aus Dortmund. Der macht wirklich große Unternehmungen, die vernichten Bäume. Also Baumbeschneidung auf gut Deutsch.
Spannend.
Ja, wirklich spannend.
Geiles Business.
Auch wie man vielleicht mal zu dem Thema Business und wie man Geld verdienen kann, mal für dich, müssen wir philosophieren. Lange Rede, kurzer Sinn, der war hier und sagt so, hey, also er hat einen G63, das ist da oben schon ein sehr spezielles Auto. Und hier hat er vor meiner Tür geparkt, dann war ich mit meinem G63 und es standen allein hier auf dieser Straße, standen 4 G63. Ja. Auf der anderen Seite kann ich zu dem Auto, muss ich ganz kurz eine Geschichte erzählen, weil es ist halt der Golf von München.
Es ist vor allem das billigste Auto.
Ja, keinen Cent verlierst du.
Das meine ich, es kostet nichts, das Auto.
Ja, ist unfassbar, wirklich. Und es ist schon auch sicherheitsrelevant. Ich muss die Geschichte jetzt einfach erzählen, wenn wir über das Auto reden, weil ich gestern, ich schwitze selten, aber ich habe einen Kunden, der mich seit, ich glaube, 15 Jahren, wir sind echt befreundet inzwischen. Hat ein großes Unternehmen eben aus Stuttgart, Stuttgarter Ecke. Und der ist in Zürich, hat einen Sekundenschlaf gehabt und ist auf einem stehenden 40 Tonner mit 130 draufgerundelt. Und wenn der jetzt keine G-Klasse gehabt hätte, dann G500.
Ja, runtergeschoben. Kopf ab, oder?
Also ist Oberkörper das Auto, zerquetscht. Ich glaube, das Auto ist einfach, das Auto ist kurz und klein und er ist ausgestiegen ohne eine Schramme. Und der wäre jedes andere, der wäre tot gewesen, der wäre einfach tot. Und das, also,
ja, das ist krass. Das ist wirklich so, weil du halt einfach auch ein bisschen höher bist.
Ja, ja, und dann, pass auf, und dann kam der Punkt, das sagt er
nämlich. Schlecht mit dem GT3.
Ja, mit dem GT3 wärst du einfach abrasiert gewesen. Mhm. Und
ja, aber wenn so, nicht passiert, da wäre ich kurz ausgewichen. Guck so, tschick.
Ja, klar, Logo. Also jetzt hat das Letzte, was er gesehen hat, also er ist aufgewacht, eine Sekunde bevor Einschlag.
Boah. Konnte er noch bremsen?
Nee, keine Chance. Keine Bremsbewegung, gar nichts. Nichts, 0, also ungebremst.
Krass.
Und,
boah, das ist krass. Das ist aber so oder so Dusel.
Volle Lotte. Mhm. Volle Lotte. Dann sagt er nur so, weißt du, Jörg, wir regen uns über so viele Sachen auf und dann kann das innerhalb von Sekunden ist das Leben weg. Und dann hat Patrick zu mir gesagt, und das fand ich, deswegen ist er mein Hirn, sagt er, Jörg, weißt du, dieses Mandat, dieser Mensch hat deshalb überlebt, weil er sich vorher über so viele Sachen aufgeregt hat und die geändert hat, damit er sich ein G63 leisten kann. Hätte er vorher dieses Aufregen nicht gemacht, hätte er kein G63 und wäre heute tot. Und das ist so ein Part, wo auch zum Thema Geld verdienen, du kannst kein Geld verdienen, ohne dich aufzuregen und ohne Pain und ohne irgendwie Trouble oder irgendwas. Bei allem, selbst wenn es ein wiederkehrendes Income ist, musstest du vorher wahnsinnig viel Energie aufbringen. Und die meisten sehen halt nur das Wiederkehrende. Das ist so nach dem Motto, hey, du regst dich über solche Sachen auf und dann wärst du tot. Ja, aber nochmal, du bist am Leben, weil du aus dem Grund dieses Auto hattest. So ist es beim Geld eben auch.
Dazu hatte ich ein krasses Learning für mich selber. Ich mache Triathlon, das heißt, ich lerne die ganze Zeit auszuhalten. Mhm. Dann habe ich mache immer so Executive Education in Amerika, aber ich finde diesen vom Wissen weiter. Ich gehe da immer in irgendwelche Unis. Das letzte Mal war ich mache gerade so ein MIT-Programm, da bin ich jetzt in 3 Wochen wieder, das letzte Jahr, das geht 3 Jahre. Und dann hat mir einer gesagt, hey, die erfolgreichsten Unternehmer sind die, die nichts aushalten. Und dann denke ich so, ja, stimmt. Mhm. Weil ich trainiere die ganze Zeit, was auszuhalten. Das heißt, irgendwas im Business passt nicht, ich halte es aus. Ja, kein Problem. Mhm. Aber ich bin erfolgreich, wenn ein Problem kommt und ich das Problem sofort wegschiebe, weil ich es nicht aushalten kann. Also das heißt, wenn ich fragil bin und nichts aushalten kann, habe ich sehr große Chancen, sehr erfolgreicher Unternehmer zu werden, weil ich Lösungen schnell herbeiführen muss, weil ich es nicht aushalten kann. Und das ist das, was du gerade ansprichst. Mhm. Das ist beim Geld auch so. Hey, ich habe zu wenig Geld. Ich toleriere es einfach oder ich halte es nicht aus und ich akzeptiere es nicht und ich gebe Vollgas und mache was dagegen. Und wenn es 3 Euro Dividendenauszahlungen sind und meine Freunde mich auslachen, weil ich jetzt erst 1.000 Euro investiert habe, dann sage ich, ihr könnt mich am Arsch lecken. Meine 3 Euro werden mal 30.000 im Monat sein und dann könnt ihr mit euren 200 Euro Rente schauen, wo ihr bleibt.
Genau. Also du merkst, also wenn du jetzt hier zuschaust und dir sagst, okay, warum sollte ich auf die Cashflow-Konferenz gehen? Genau um solche Talks, die du jetzt hier, die letzte, wie lange haben wir jetzt hier, 56 Minuten durchbekommen hast, um solche Talks mal live zu erleben. Nicht über den Podcast, sondern von der Bühne runter mit richtig geilen Leuten. Ich finde es cool, dass du das jetzt seit einem Jahr, was schon so unfassbar lang her ist, so damals durchziehst, damals, ne, damals. Und das ist, ich glaube, dass diese Konferenz ein Mittelpunkt aus dem Finanzwesen sein wird. Da bin ich überzeugt von.
Das ist unser Ziel, ja.
Und also wenn ich Teil davon sein darf, dann bin ich das sehr gern, weil es Spaß macht. Und wenn du jetzt sagst, okay, geiler Typ, gern folgen. Ich meine, er hat eh mehr Follower als ich. Ne? Also ich hoffe ja gerade darauf, dass seine Follower zu mir springen.
Dafür sorgen wir.
Okay, das ist schon mal gut. Nein, aber jetzt trotz alledem, ich meine, das letzte Punkt, den ich dir noch ganz kurz reden möchte. Wie würdest du aktuell die Relevanz von Instagram und von all diesen Socials definieren?
Also ich habe was gehört von einem Hiring-Prozess auch in den USA. Da haben die gecheckt, wie sind seine Socials. Ah, der hat unter 20.000 LinkedIn-Follower, der ist irrelevant, den brauchen wir nicht. Mhm. Das heißt, jeder, der eine gewisse Führungsposition will, braucht eine Öffentlichkeit. Mhm. Entweder braucht man eine extreme Öffentlichkeit oder man braucht ein asoziales Offline-Netzwerk. Ich kann es auch ohne online erfolgreich sein, aber dann musst du offline eine Maschine sein. Mhm. Es ist viel einfacher, online einfach deinen Lifestyle zu dokumentieren und nur 1.000 Follower zu haben, aber mit den 1.000 Followern kannst du auch ein Business aufbauen oder Geld verdienen oder irgendwas machen. Ja. Also meine Meinung ist, dass es, da wird ja auch drauf gesprochen, kam irgendwann mal die Dampfmaschine, dann kam irgendwann mal Elektrizität, dann kam irgendwann mal das Internet, dann kam eine industrielle Revolution noch davor, dann kam irgendwann mal Venture Capital und jetzt kommt halt Social Media und das nächste, was gerade kommt, wo wir gerade dabei sind, ist AI. Also die aktuelle Währung für Reichtum ist Follower, weil du mit Followern erreichst du Menschen, mit Menschen erreichst du Kunden und damit machst du Umsatz oder lernst Leute kennen und machst Kontakte auf. Das heißt, es führt gar keinen Weg dran vorbei, aus meiner Perspektive, aktiv zu sein in dem Business, weil wenn man sich überlegt, was du und ich machen, wir sind jetzt hier bei dir in deinem Podcast-Raum, hättest du vor 5 Jahren so einen Raum gehabt, hätten die Leute gesagt, ob du noch geistig beisammen bist.
Naja.
Und bei mir im Büro bauen wir gerade ein Studio rein in meinem Büro. Ich habe gar kein Büro mehr, ich arbeite im Studio.
Mhm.
Weil einfach, ich habe 4 Ecken in meinem Zimmer und jedes ein anderes Setup.
Mhm.
Und da kommt so jetzt so ein amerikanisches Fernsehstudio-Style rein, weil ich das lustig finde. Und da bist du herzlich eingeladen, sobald es fertig ist. Aber das ist einfach so wichtig und ich erreiche einfach viel mehr Menschen und ich würde das um keinen Preis mehr missen wollen.
Mhm. Bin ich 1000% bei dir. Also wenn Unternehmer hier bei mir sitzen, ich würde sagen, vor 10 Jahren hat kein Mensch über Reichweite geredet. Vor 5 Jahren haben die ersten gelächelt, dass es Reichweite gibt. Und heute sitzt jeder Unternehmer da und fragt, wie kriege ich Reichweite?
Hm.
Also die Entwicklung ist schon ziemlich crazy. Und du solltest nach Möglichkeit dabei sein und nicht hinterherlaufen. Das wäre schon mal gut. Das ist wie bei der Welle. Wenn du auf einer Welle bist und surfst, dann ist die Welle ziemlich geil. Problem ist nur, wenn du hinterher paddelst, du kommst nicht mehr hoch.
Oh ja, ich bin schon oft hinterher gepaddelt. Ich kann nicht so gut surfen, so 1,5 Meter Wellen schaffe ich noch.
Mhm.
Alles drüber macht mich fertig. Aber es ist schon geil, auf einer Welle zu surfen.
Mhm. Du machst Kitesurfen, glaube ich, ne?
Kitesurfen, aber ich kann auch krüppelmäßig, so gammelmäßig surfen.
Okay, ich kann weder das eine noch das andere. Ich kann Buddy surfen. Ich kann mich auf eine Welle legen, wenn sie kommt, mit dem Körper.
Ja, das ist auch geil. Es gibt oft meine Nasenspülung.
Ja, aber genau. Nein, also das ist ein Sport, den ich, da kann ich nur drüber reden.
Mhm.
Aber so die auf der Welle reiten im Business, das ist auf jeden Fall, da kann ich mitreden. Das ist schon noch ganz okay. Ne?
Mm,
hinterher paddeln ist immer scheiße. Hat Spaß gemacht, Mensch.
Ja, war richtig cool.
Jetzt gucken wir mal, dass deine Cashflow-Konferenz entsprechend geil wird.
Genau.
Und dann, ich werde alles dafür geben, dass meine 20 Minuten lustig werden. Mal gucken, ob es für die Teilnehmer auch lustig wird. Ich habe auf jeden Fall meinen Spaß.
Das ist extrem wichtig. Ich sage immer so, alle 1 Minute bis 1 Minute 30 muss mal eine emotionale Erregung passieren. und zwischendurch darf sehr guter Content kommen.
Okay,
aber wenn es nicht lustig ist, ist immer ein scheiß Vortrag.
Ja, ich versuche mein Bestes zu geben.
Ich auch.
Das Versuchen ist immer das Problem dahinter.
Ja.
Das nächste Mal bei dir.
Gerne.
Und auf der Bühne. Und du kannst jetzt hier verlinken, unten logischerweise natürlich alles, was dazu gehört, schöne Tickets kaufen und weiterschicken und den Podcast weiterschicken und überhaupt und talala. Ganz liebe Grüße aus München. Euer Jörg und
Tobi, vielen Dank.
Das war's mit einer weiteren Folge Kinzel Mindset. Vergiss nicht, einen Kommentar, eine Bewertung und ein Abo dazulassen. Auch über deine Fragen und deine Teilnahme an den Umfragen freut Jörg sich sehr. Kinzel Mindset ist eine Produktion von Jörg Kinzel in Zusammenarbeit mit Brands and Waves. Bist du interessiert an einer Kooperation oder an einem Interview? Dann melde dich via Mail an kooperationen@brandsandwaves.de. Bis nächste Woche Donnerstag, wenn es wieder heißt Kinzel Mindset, dein wöchentlicher Arschtritt.